Wir wollen jetzt heute mal miteinander besprechen, was wir an dieser Veranstaltung hier, was wir da erwarten von euch in Bezug auf Vortrag und Ausarbeitung. Und ich habe euch außerdem angekündigt, dass ihr nochmal Gelegenheit bekommen sollt, Themen zu tauschen, wenn sich da entsprechende Pärchen bilden, die tauschen möchten. Ich fange dann einfach erstmal an. Genau. Also erstmal zum Generellen, was ist die Idee bei diesem Seminar? Für dieses Seminar haben wir uns verschiedene Sprachaspekte rausgepickt. Das heißt nicht komplette Sprachen, weil das den Umfang von so einem 25-Minuten-Vortrag bei Weitem übersteigt, sondern eben spezielle Charakteristika, seien es jetzt irgendwelche historisch bedingten Nachteile, die es irgendwo gibt, irgendwelche speziellen Kuriositäten, irgendwelche speziellen Mechanismen, die es so nur in dieser einen Sprache gibt. Und anhand dieses einen Aspekts soll man eben beschreiben, zum einen in welcher, also in der Form von Motivation, das heißt, in welcher Situation kommt das Ganze vor oder wo wird das Ganze wichtig? Also das heißt, ein Auftreten dieses Aspekts irgendwie als Kontext schaffen, damit die anderen wissen, worum es geht. Und im nächsten Schritt diesen Aspekt jetzt zu beschreiben als solchen, wie er so ganz generell gedacht ist oder was so generell das Problem an diesem Aspekt ist. Und dann eben konkret an speziellen Programmiersprachen, wo das ganz besonders deutlich oder besonders schön oder besonders krass ausfällt, das entsprechend zu demonstrieren. Das wären dann diese Beispiele, die ich da aufgelistet habe. Und ja, wie sieht das zum Beispiel aus? Also wir hatten in der Vergangenheit schon mehrere von diesen Seminaren. Einmal gab es zum Beispiel das Thema eben Stack-basiertes Programmieren oder Programmieren mit Stack-Manipulationen. Und da, wie war dann so ein Vortrag zum Beispiel aufgebaut? Der hat dann angefangen, indem zuerst indem da eben zuerst darüber geredet wurde, wie das zugehörige Maschinenmodell ist, also wie so eine typische Stack-Maschine aufgebaut ist, was man da auf allen von denen zur Verfügung hat. Dann, wie denn prinzipiell überhaupt programmiert werden kann, wenn man eben nur dieses Modell Stack zur Verfügung hat. Das war dann so dieser Theorieteil dann, das Prinzip, wie programmiert man mit Stack-Manipulation. Und am Schluss dann die konkrete Ausprägung dieser Art von Programmierung in einer speziellen Programmiersprache. In dem Fall hatten wir damals eben die eine Sprache, die hieß Joy, oder die andere, die hieß dann PostScript. Und anhand derer konnte man eben dann anschaulich machen, wie dieses Prinzip eigentlich funktionieren sollte. Das Ganze immer ganz streng im Fokus auf diesen einen Aspekt. Selbst wenn in der Programmiersprache dann noch andere Aspekte vorkommen, andere Möglichkeiten sind, das ist was für diesen einen Vortrag mal in den Hintergrund treten sollte. Das ist so die prinzipielle Idee. Wie kommen wir da drauf? Nun, es gibt verschiedene Motivationen dafür. Zum einen ist ein Teil, der uns interessiert, Forensik beim Programmieren. Das heißt, es gibt gewisse Programmiersprachen, die vor 40, 50 Jahren erfunden worden sind, die also schon eine ganze Weile da sind und bei denen sich eben ganz klar rauskristallisiert hat, welche Konzepte, welche Auswirkungen haben. Und es ist eigentlich mal ganz interessant, im Nachhinein festzustellen, wie sich die dann in der Praxis bewährt haben, was die für Auswirkungen hatten und wie man dann mit entsprechenden Nachteilen, wenn man solche denn finden sollte, dann zurechtkommen kann. Also ein Teil von unseren Themen ist auch entsprechend so ausgeschrieben. Gerade die niedrigen Nummern von den Themen müssten in die Richtung gehen. Zum anderen gibt es eben auch gewisse Ansätze, die eben recht frisch sind, recht neu, und für die ist es eben auch ganz interessant, einfach mal zu sehen, was denn da der Kern von dem, was da neu hinzukommt, eigentlich darstellt. Und auch da möchte man möglicherweise ganz gerne mal Beispiele sehen und vielleicht auch mal einen kritischen Blick darauf werfen, was einem das denn wirklich gibt. Das ist so die Grundidee, was bei all diesen Seminaren zusammen sein soll. Gut, so viel zum Generellen. Viele von euch sind jetzt zum ersten Mal in so einem Seminar und deswegen habe ich jetzt zwei Themenblöcke zusammengestellt, wo es eben darum geht, wie eine wie wir uns eine Seminararbeit vorstellen. Zum einen, wie wir uns die Ausarbeitung vorstellen, zum anderen, wie wir uns den Vortrag vorstellen. Und ja, da habe ich mal ein paar von Folien hier zusammengestellt dafür. Zum einen, was ist denn überhaupt für Schritte fällig, wenn man an so ein Seminar rangeht? Also zum einen muss man sich irgendwie in diese Thematik einarbeiten, ein bisschen Inhalte erarbeiten für das Ganze. Das heißt, man fängt mal an mit dieser groben Themenstellung und recherchiert, wie man zu solchen Resultaten kommt, können wir gleich weiter hinten besprechen. Danach geht es daran, zumindest in dem Modell, wie wir das hier machen, mit den Themen, die man sich da rausgesucht hat bei der Recherche, dann daraus eine Ausarbeitung zu machen. Diese Ausarbeitung soll dann schon in einen Aufsatz bringen. Das ist dann die Seminarausarbeitung, das Paper, das ihr dann schreibt. Und in der nächsten Phase soll dann dieser erste Entwurf von dem Paper, den ihr da gemacht habt, soll dann rumgereicht werden. Das heißt, jeder Paper-Autor kriegt zwei andere Studenten zugeordnet, die für ihn reviewen, zusammen mit dem entsprechenden Betreuer, den ihr zugeteilt bekommen habt. Also jeder von euch schreibt dann ein Review, das eben eine Art Kritik an diesem Aufsatz ist. Und jetzt nur die Ruhe, der Aufsatz wird erst bewertet, wenn die Chance war, diese Kritik einzuarbeiten. Das heißt, ihr könnt da wirklich völlig frei und ehrlich eure Meinung dazu sagen. Ihr reißt euren Kommilitonen nicht mit hinein, im Gegenteil, ihr gebt ihm Hinweise, wie er es besser machen kann. Also prinzipiell ist es auch so gedacht, es soll konstruktive Kritik geben. Die nächste Phase ist eben dann, diese entsprechenden Kritiken einarbeiten zu können und zeitgleich dann eben, weil man diese Kritiken ja dann auch schon bekommen hat, sich daran zu machen, die Ausarbeitung in einen Vortrag umzuwandeln. Das heißt, ihr müsst euch vermutlich, wenn ihr da 10 Seiten Ausarbeitung geschrieben habt, ist das relativ dicht, dass ihr euch da vermutlich dann einfach einen Aspekt rausgreifen müsst aus eurer Ausarbeitung, den ihr dann vorstellen könnt. Genau, am Schluss kommt dann eben die Präsentation von dem Ganzen, das Halten des Vortrags. Ja, im Detail. Wie funktioniert denn das? Für die Einarbeitung in so ein Thema geht es darum, dass man zuerst überhaupt mal sichten muss. Was gehört denn zu diesem Thema überhaupt alles dazu? Das heißt, hier geht es darum, erstmal immer mehr an Material zu holen. Das ist diese erste Schicht, wo man einfach nur sammelt. In der nächsten Phase würdet ihr dann anfangen, das entsprechend zu bewerten und dann die Sachen auszuwählen, die euch am wichtigsten erscheinen für diesen Vortrag. Außerdem solltet ihr darauf achten, dass ihr insgesamt nur eine Vortragszeit von 25 Minuten habt und dabei, ja, normalerweise kriegt ihr nicht mehr als 3 wichtige Schwerpunkte in dieser Zeit durch. Also 25 Minuten sind wirklich knapp für so einen Vortrag. Das heißt, ihr werdet nicht drum herum kommen, zu selektieren und zu versuchen, die Thematiken auf einen klaren Kern zu reduzieren. Überlegt euch maximal 3 Grundbotschaften, die ihr in diesem Vortrag überbringen wollt, wie jetzt zum Beispiel bei diesem Stack-Vortrag gibt es eben verschiedene Mittel, wie man mit Stack programmieren kann, und ja, da müsste man sich dann eine...
Weil du jetzt vom Vortrag speziell sprichst, in die Ausarbeitung, soll die Ausarbeitung auch nur das, was du 25 im Vortrag hast, enthalten, oder
die, soll die tiefer gehen? Die Ausarbeitung ist auch beschränkt mit 10 Seiten. Das heißt, das klingt jetzt im ersten Moment viel, aber wenn ihr mit entsprechend Motivation und kritischer Begutachtung von dem Ganzen arbeiten müsst, dann wird das sehr schnell zusammenschrumpfen. Gerade wenn ihr auch dann einzelne Codebeispiele oder Diagramme, Schaubilder oder sowas bringt, das wird sehr, sehr schnell sehr, sehr wenig Platz. Und auch da wird man dann in Nöte kommen, dass man nicht alles unterbringt, was sinnvoll ist. Und auch da wird man schon auswählen müssen. Für den Vortrag vermutlich noch stärker. Also das trifft alles in verschiedenen Skalierungen eben auf die beiden Werke zu. Gut. Ja. Genau. Also es kann sein, dass das muss man ein bisschen sehen, wie sich die einzelnen Themen geben, dass ihr in eurem Schriftstück ein bisschen mehr unterkriegt. Aber im Großen und Ganzen würde ich die Erwartungen da dämpfen. Also wenn man das wirklich gut und ausführlich beschreibt und detailliert erklärt, dann kriegt man gar nicht so viel rein, wie man eigentlich gerne möchte. Deswegen wird Selektieren, Auswählen von irgendwie der Kernaussage auch da wichtig werden. Genau. Wenn ihr euch dann mal klar geworden seid darüber, was ihr denn eigentlich in eurer Ausarbeitung genau sagen wollt, dann geht es daran, das in eine Ordnung zu bringen, das entsprechend so aufzubauen, dass das Ganze klar und verständlich sein kann. Das heißt auch, dass man auf irgendeine Art und Weise das so anordnen muss, dass da eben ein gewisser Fluss drin ist, dass da kausale Zusammenhänge ist, dass man da wirklich verstehen kann, auf was ihr hinaus wollt. Das heißt, ihr müsst da ausgehend von der Motivation, müsst ihr euch dann überlegen, was sind die Kernpunkte, die ich bringen kann und was für Klärungsschritte muss ich tun, damit ich bei diesen Kernaussagen angelangen kann. Das heißt, das sozusagen so aufzubauen, dass ihr euch diese Kernaussagen aussucht und dann das, was ihr dem Zuhörer oder dem Leser von eurem Thema sagen wollt, dass ihr euch da anschaut, was braucht ihr an Zusatzwissen dafür und nur das sozusagen ausschnittsweise dann einbaut, sodass das ganz klar dahin führt zu diesem einen Punkt. Also euch nicht ablenken lassen, wäre so die Grundbotschaft. Genau. Ja, damit das funktioniert, also das Ganze ein bisschen ordnen und sich tiefer in die Theorie einlesen, damit man auch versteht, was man da eigentlich tut. Und oftmals versteht man es auch besser, wenn man es eben mal an einem Beispiel ausprobiert hat. Also ich würde jedem wirklich dringend empfehlen, wenn er sich mit diesen Spezialthemen befasst, das auch mal ausprobiert zu haben, an einem Beispiel. Euch die entsprechenden Sprachen runterzuladen. Wir haben eigentlich drauf geschaut, dass es keine sind, die irgendwie großartig Geld kosten, die alle irgendwie in der Rechnerhalle installierbar sind. Und ja, das würde ich euch ganz stark ans Herz legen, das einfach mal auszuprobieren. Wenn es nicht zum Lauf kriegt, dann mal mit einem Betreuer reden und sowas. Das wäre so die Grundidee. Wenn ihr dann gesehen habt, wie das funktioniert, dann geht es um dieses Aufbereiten, um dieses Aufbauen von Erklärungsstruktur. Und dann, wenn ihr damit durch seid, solltet ihr nochmal versuchen, mit ein bisschen Abstand an die ganze Arbeit nochmal ranzugehen und das nochmal selber versuchen, kritisch zu lesen. Kann man das irgendwie missverstehen in irgendeiner Art und Weise? Gibt es da irgendwelche Erklärungslücken? Und wenn ihr das an irgendeinen Kommilitonen gebt oder einen Verwandten oder sonst irgendwas und wirklich sagt, liest es mal kritisch, streich an, was dir nicht klar ist oder wo du noch Hintergrund brauchst, dann kann das natürlich helfen. Weil sobald ihr euch mal damit beschäftigt seid, seid ihr auf gewisse Art und Weise die Experten und die anderen diejenigen, die es noch nicht wissen. Genau. Gut. Ja, also das wäre so die Idee, wie man sich eben in diese Themen einarbeiten kann und zu so einem Werk dann kommt. Ja, was auf euch zukommen wird, ist natürlich, dass ihr euch mit Informationen versorgen müsst. Da würde ich euch nochmal an euch appellieren, dass es da gewisse Unterschiede an Informationsquellen gibt. Zum einen gibt es dann irgendwelche wild zusammengewürfelten Blogartikel oder irgendwelche Zeitungsartikel, die euch da heranführen können an irgendwelche Themen. Es gibt Computerzeitschriften oder Wikipedia oder sonstige Online-Lexika, die ihr ranziehen könnt. Das Ganze ist gut und nett, um euch ein bisschen so einen Überblick zu schaffen über die Themen und euch mal ein bisschen ranzuführen, wie das Ganze geht. Aber ich würde mich insgesamt nicht darauf verlassen, dass alles, was ihr in solchen Quellen findet, schon umfassend genug ist, ausreichend genug ist und detailliert genug ist. Oftmals sind diese Dinge erstaunlich oberflächlich, wenn man da mal ein bisschen genauer dran schaut. Und wie das die Sachen eigentlich funktionieren, ist eben nicht klar in diesen Artikeln, ob das schon ausreicht. Also gerade bei Wikipedia gibt es ganz starke Qualitätsschwankungen. Und ich würde euch nicht empfehlen, euch nur auf sowas zu verlassen. Also was wir empfehlen würden, unbedingt auch noch zu Rate zu ziehen, ist entsprechende, es gibt von, wenn es ein kommerzieller Hersteller ist, gibt es irgendwelche White Papers oder technische Berichte. Es gibt, wenn es irgendwas Akademisches ist, gibt es Fachzeitschriften, in denen Artikel dazu publiziert sind. Es gibt Konferenz- und Tagungsbände, wenn das bei sowas vorgestellt wurde. Und es gibt auch oft sowas wie Standards, Standarddokumente, wo das dann irgendwie von ISO oder sowas dann standardisiert wurde. Dann kann man sowas nachlesen. Oder bei den Herstellern gibt es Dokumentationen. Das sind alles Sachen, die im Normalfall wesentlich tiefer gehen. Für unsere Zwecke wird es sogar ein paar Themen geben, für die ich euch entsprechende Kontakte vermittle, wo ihr dann teilweise auch mündlich Sachen erfragen könnt. Gerade diese Forensik-Sachen, das ist was, wo man ganz gut auch auf Erfahrungen aus der Praxis zurückgreifen kann. Also, aber das wird euch im Spezialfall dann auch beim Kontakt mit eurem Betreuer klarer werden. Ja. Wenn ihr euch fragt, wie komme ich zu irgendwelchen Dingen wie Fachzeitschriftenartikel oder Artikel aus Konferenz- und Tagungsbänden, da gibt es eben die Möglichkeit über die TU-Bibliothek, über sowas wie Google Scholar, das ist erstaunlich gut in dem Bereich, oder über DBLP, das ist gerade wenn ihr euch bei so Programmiersprachen und theoretischer Informatik, praktischer Informatik und sowas, wenn ihr euch da interessiert, ist das eigentlich die große Quelle, das ist so eine Art Index für Informatik und ja, ganz besonders eben für Forscher, wo eben alle Veröffentlichungen entsprechend eingetragen sind und man da relativ schnell an die entsprechenden Autoren und Links kommt, wo dann diese einzelnen Artikel dann auch, ja, in den meisten Fällen kann man es irgendwie im Netz runterladen. Wenn es nicht frei ist, dann muss man manchmal einen Proxy einstellen. Also es gibt ja von der TU und vom Leibniz Rechenzentrum eben gewisse Proxys. Wenn ihr die einrichtet, dann schaltet euch die TU-Bibliothek manche Downloads auch bei irgendwelchen großen Verlagen wie Springer oder sowas da entsprechend frei. Das heißt, ja, da muss man sich eventuell nochmal erkundigen, aber im Zweifelsfall nachfragen. Gerade wenn ihr wirklich das Gefühl habt, dass ihr mit einer solchen Publikation wesentlich weiterkommt, die aber nicht direkt im Zugriff habt, eventuell auch nochmal mit eurem Betreuer sprechen. Vielleicht gibt es da nochmal Möglichkeiten, dass man da dann die entsprechende Publikation bekommen kann. Oder er sagt euch nochmal genauer, wie ihr dann diese ganzen Paywalls da umgehen könnt. Gut, das wäre zum Thema Quellen. Ja, dann Selektion. Was sollte ich denn präsentieren? Was führt in die falsche Richtung? Also prinzipiell ist der falsche Ansatz insgesamt zu sagen, was ist denn alles, was ich zu diesem Thema erzählen kann. Wenn man wieder das Ganze runterbrechen muss auf 25 Minuten, wird man kein einziges von den Dingen, was man dann ansprechen kann, in die Tiefe verfolgen können. Deswegen ist die eigentliche Herangehensweise hier sein sollte, eben sich rauszusuchen, was will ich denn, dass wirklich rüberkommt bei diesem Aspekt. Und sich dann anhand von diesen Kernaussagen durch das Ganze durchzuhangeln. Das mit diesen Kernaussagen oder Kernkonzepten haben wir ja schon öfter gemacht. Man sollte daran denken, dass die Vortragszeit insgesamt auf 25 Minuten angesetzt ist, mit anschließend der Möglichkeit, nochmal über das Thema zu diskutieren oder dass nochmal Fragen kommen. Das ist auch im Umfang von 5 Minuten. Im Fall, wenn es wirklich rege Diskussion gibt, wird dann bei 10 Minuten dann auch abgebrochen. Aber prinzipiell soll euer Vortrag auch zum Diskutieren anregen, beziehungsweise auch weiter Nachfragen anregen. Ja, für 25 Minuten solltet ihr auch euch daran orientieren, dass ihr bei den Folien, wenn man jetzt mal komplette Folien rechnet, ohne irgendwelche Overlays oder sowas, dass ihr im Normalfall dabei bei ja, um die 15 Folien rauskommen werdet. Wesentlich mehr kriegt ihr allein vom Sprechtempo kaum mehr hin. Vor allem, wenn auch noch wirklich die Folien eine Weile lang da sein sollen, sodass die Leute das auch anschauen können und wertschätzen können, was ihr ihnen da aufgezeichnet habt. Das heißt, wesentlich mehr macht eigentlich keinen Sinn. Es sei denn, ihr habt wahnsinnig viele weiße Folien oder irgendwelche Einzelüberschriften auf einer einzelnen Folie. Also, aber ihr kennt das ja, da gibt es verschiedene Stile. Aber im Großen und Ganzen so Sachen, die wirklich Inhalt haben, könnt ihr nicht damit rechnen, dass ihr mehr als 15 durchkriegt in der Zeit. Insofern seht ihr, müsst ihr ganz stark auswählen, was ihr da insgesamt macht. Ne? Das wollten wir so haben, genau. Gut. Jetzt ist wieder hier der ganze Kram. Ja, was erwarten wir inhaltsweise von euch? Also ihr müsst nicht irgendwelche neuen Forschungsergebnisse selber euch ausdenken bei diesem Ganzen. Das ist das, was später mal als Wissenschaftler an der Uni irgendwann mal fällig ist, aber ihr in eurer Phase sollt erstmal lernen, wie man überhaupt solche Dinge aufbereitet. Das heißt, ihr müsst keine neuen Versuchsergebnisse selber erarbeiten. Was nicht heißen soll, dass keine Neuigkeiten für die anderen drin sind, weil das sind ja, sollen ja alles irgendwie weiterführende Themen sein und die Aspekte, die ihr euch herausgreift, sollen ja möglichst interessant sein. Das heißt, für die anderen eventuell neu, aber insgesamt für die Welt der Forschung muss da kein Quantensprung dabei sein oder sowas. Genau. So, also die Idee ist es hier, sich bei den, gerade bei diesen Anfängerseminaren ist es da zu lernen, wie man ein Thema aufbereitet, wie man das in Schriftform niederbringt, sodass es verständlich wird, wie man den Vortrag entsprechend hält. Das ist die Grundidee in dem Ganzen. Ja, was soll, wie soll denn grob so der Aufbau für das Ganze sein? Das ist natürlich jetzt stark themenrelevant, deswegen kann ich jetzt hier nur sehr allgemein sagen. Aber prinzipiell geht es bei vielen von diesen Vorträgen darum, dass ihr eben zuerst so eine Art Kontext schaffen sollt, in welchem Bereich wird das Ganze relevant. Was ist so die Situation momentan in dem Gebiet? Danach sollte man darauf eingehen, wie passt der eigentliche Aspekt, den man selber in seinem Vortrag dran hat, in diesen Kontext rein? Was bewirkt es dabei? Was verbessert es? Was sind die Probleme, die dabei entstehen, wenn man das benutzt? Das sollte der Hauptteil von dem Ganzen sein. Und der nächste Teil ist dann, ist das jetzt der Stein der Weisen gewesen? Was kann man da zur Verbesserung machen? Oder wie hat sich der ganze Bereich entwickelt, wenn es was ist, was schon in der Vergangenheit war? Oder was gäbe es denn da für Ideen, um das noch weiter zu verbessern oder da dieses Problem, was man da beschreibt, zu lösen? Das wäre so die Idee bei dem Ganzen. Ja, das heißt, was sind da wichtige Punkte bei dem Ganzen? Motivation, das heißt, da wird dann das mit dem Kontext wichtig. Wo ist denn das überhaupt irgendwie interessant? Wo wird das eingesetzt? Und ja, Beispiele sollte man schon auch mit dabei haben, damit es nicht ganz so trocken wird insgesamt. Also wenn man jetzt irgendwie seinen Kernansatz da präsentiert hat, sollte man auch darauf achten, dass man das auch erläutert, wie das dann in einer reellen Programmiersprache dann aussehen kann. Und was auch man immer beachten sollte, ist, dass man, gerade wenn man irgendwelche Herstellerversprechungen hat, dass das oft eben Sachen sind, die irgendwas verkaufen wollen. Das heißt, man sollte versuchen, zwar unparteiisch zu bleiben gegenüber dem entsprechenden Ansatz, aber durchaus eben zu versuchen zu hinterfragen und nicht das Ganze unkritisch hinnehmen. Das wären so die Ideen. Das ist ein relativ schmaler Grad, auf dem man sich da bewegt, aber das an diese Denkweise sollte man sich mit der Zeit gewöhnen, wenn man solche Ansätze hat. Ja. Was wir für unser Seminar auch machen wollen, ist euch ein bisschen einzuführen in die Art und Weise, wie wissenschaftliche Arbeit funktioniert. Das heißt, wie Informatiker ihre Ergebnisse der Welt präsentieren. Ihr lernt ja, wie man Sachen, oder ihr solltet an dem Vortrag eben lernen, wie man Sachen beschreiben kann, damit es irgendjemand versteht hinter, wie man sie präsentieren kann, wie man da entsprechend ein Dokument dazu schreibt. Und wir wollen euch eigentlich bei der ganzen Geschichte auch gleich an das System gewöhnen, was dann später mal herrschen wird, wenn man eben solche Ergebnisse publizieren will. Dann ist es nämlich so, dass man nicht einfach so irgendwelche Veröffentlichungen rausgibt und die Welt ruft die dann ab und nimmt die dann für gegeben hin, sondern normalerweise sind wissenschaftliche Ergebnisse unterlaufen einem Peer-Review-Prozess. Das heißt, da gibt es andere Wissenschaftler, die im ähnlichen Gebiet in den meisten Fällen tätig sind, die den wissenschaftlichen Wert dieser Veröffentlichung begutachten und dann das entsprechend mit einem Rating versehen. Also entsprechend sagen, ist gut, will ich in dieser Konferenz oder in diesem Fachmagazin lesen später mal, oder nee, das ist was, das gab's schon, oder das fügt nichts wirklich Relevantes Neues hinzu, das ist nur Grundrauschen, das können wir ignorieren. Und so läuft es eben. Und im Prinzip wollen wir so einen Ablauf hier auch mal nachstellen. Das heißt, die Idee ist, dass ihr eure Ausarbeitung eben zuerst schreibt, diese Ausarbeitung in einer Draft-Version dann eben an eure Kollegen geht, wie ich es vorhin beschrieben habe, dass die Kollegen dann entsprechend konstruktive Kritik äußern. Man sollte sich möglichst früh schon dran gewöhnen, konstruktive Kritik zu äußern. Es ärgert einen hinterher unglaublich, wenn man selber keine konstruktive Kritik bekommen hat. Und danach haben wir eben noch Gelegenheit, das Ganze einzuarbeiten, bevor das dann vorgestellt wird. Im Normalfall gibt es dann noch einen Ablehnungs- oder Akzeptierungsprozess, aber nachdem das hier eine Lehrveranstaltung ist, und ist das ein bisschen unfair, wenn ihr da die ganze Arbeit reinsteckt und dann später nicht zugelassen werdet zum Vortrag, speziell wenn eure Kommilitonen euch bewerten. Insofern, ja. Das ist dann der eine Teil, den wir uns schenken. Aber prinzipiell wäre das an der Stelle dann, gibt es dann da prinzipiell so eine Schwelle. Ja, bei den Reviews sollte man bedenken, wir bitten euch wirklich ehrlich und konstruktive Reviews abzugeben. Es nutzt nichts, wenn jeder sagt, ah, alles heile Welt, das ist wunderbar, gefällt mir so. Schaut wirklich drauf, dass, ob ihr wirklich versteht, was da drin steht in diesen entsprechenden Dokumenten. Und wenn ihr an irgendwelchen Stellen nicht weiterkommt, markiert die Stellen und überlegt euch ruhig, was man, könnte man denn besser machen an der Stelle. Also wirklich mit ein bisschen Kritik in das Ganze reingehen, weil ihr markiert damit einfach nur die Stellen, an denen der andere sich nochmal Gedanken machen kann. Das führt dazu, dass der das dann einarbeiten kann, und wenn er es dann endgültig abgibt, weil das passiert dann nämlich erst eine Woche vor dem Halten des Vortrags, hat er dann eben nochmal die Chance gehabt, das Ganze zu verbessern und dann hinterher dann hoffentlich auch eine bessere Note zu bekommen. Damit das funktioniert, wollen wir auch nicht, was bei dem Review drinsteht, dann dem Reviewee hinterher in seiner Note anlassen, sondern die Reviewers werden anhand der Qualität ihrer Reviews entsprechend bewertet. Das heißt, gebt euch da ruhig ein bisschen Mühe. Wie sieht ein Review aus? Das ist normalerweise so eine halbe bis eine ganze Seite, die man sich da überlegt, wo man erstmal versucht, ganz knapp zusammenzufassen, was man denkt, aus diesem ganzen Ding heraus verstanden zu haben. Eben um Feedback zu haben, hat der Leser die Kernpunkte von dem getroffen, was ich versucht habe zu sagen. Das ist schon mal der erste Hinweis, ob man erfolgreich war bei seinem Dokument. Und ansonsten eben den Rest entsprechend auflisten, an welchen Stellen eben die Schwierigkeiten waren beim Lesen. Das wäre die Idee im Ganzen. Und wenn natürlich irgendwelche groben Fehler sind, wenn irgendwie Zitate falsch waren, wenn irgendwo grobe Fehler drin waren oder sowas, das ruhig auch dann in dieses Review reinschreiben. Das sind eben alles Sachen, die der andere dann noch verbessern kann. Gut. Ja. Zur Ausarbeitung selber. Der Aufbau ist in dieses Dreigeteilte, in dieses Motivation oder Kontext schaffen. Hauptteil, was ist der Aspekt, den man da eben hat? Und Evaluation ist das kritische Beachten von dem Ganzen, nämlich darauf hinweisen, wie man das, was es da für Weiterentwicklungen gibt oder wie man das Ganze besser machen könnte. Das wird ja auch oft zum Thema bei einzelnen von diesen Vorträgen. Ja, es braucht ein Literaturverzeichnis. Wenn ihr entsprechend irgendwas zitiert oder wenn ihr irgendwelche Quellen genutzt habt, dann schaltet es da rein und markiert vorne im Text entsprechend, wo ihr darauf zugegriffen habt. Ihr braucht nicht jedes einzelne Wort zitieren, wenn ihr das irgendwo in Literatur vorgegeben habt. Oftmals hat man Sachen, wo man selber umschreibt, wenn man es irgendwie knapper machen möchte oder kompakter machen möchte, dann kann man das eben am Anfang ankündigen, dass das Folgende eben aus deren der Quelle kommt, aber eben von leicht abgewandelt wird, und dann reicht dieser eine Verweis auf die entsprechende Quelle. Also es muss nicht wirklich jegliches einzelne Wort markiert werden. Also nach gesundem Menschenverstand gehen bei dem Ganzen. Ja. Aber eben darauf achten, selbst wenn man Sachen selber formuliert, das ist auch dann immer noch ein inhaltliches Zitat bei dem Ganzen. Das heißt, irgendwie muss man dann eine Form von Referenz liefern bei dem Ganzen. Ja, wenn man Fotografien oder Schaubilder oder sowas drin hat in seinem Vortrag und in seiner Ausarbeitung, bitte auch nochmal drauf schauen, wie denn die Qualität von diesen Dingen eigentlich ist. Zum einen sind irgendwelche Screenshots, wo man dann grobe Pixel drin sieht, unglaublich peinlich und auch oft sehr schlecht lesbar nur. Andererseits sollte man vielleicht auch darauf achten, dass gerade wenn man irgendwelche super komplexen Schaubilder drin hat und man selber nur ein ganz kleines Detail aus dem Ganzen erläutern will, ist das vielleicht nicht das richtige Schaubild. Eventuell ist es wesentlich einfacher zu verstehen, wenn man dann den Teil, der für die eigene Aussage wichtig ist, einfach nochmal extra illustriert mit einem eigenen Schaubild, bevor man da ein riesengroßes, verwirrendes Ding hinbaut. Genau. Das Ganze soll in Form eines LaTeX- oder Word-Dokuments entsprechend produziert werden. Das Abgabeformat ist PDF, also generiert euch da ein solches daraus. Der Umfang ist mit 10 Seiten begrenzt. Oft wird gefragt, was die minimale Seitenzahl. Das beantworte ich immer nicht so gern, weil es halt immer heißt, ja, kommt drauf an. Also das ist halt immer die Frage, was ist denn nötig, um eure Kernaussagen rüberzubringen. Aber in den meisten Fällen ist es bewegt sich in dem Raum zwischen 8 bis 10 Seiten. Also das ist allein schon mit dem Literaturverzeichnis, den ganzen Überschriften, und wenn ihr dann irgendwie ein bisschen Quellcode drin habt, dann noch ein Motivationskapitel drin habt und eine kritische Evaluierung, habt ihr schon so viele von diesen ganzen Seiten gefüllt, dass es nicht mehr so schwer sein soll, den Rest voll zu machen. Ja, genau. Das ist eben die Ausarbeitung. Wie gesagt, da gibt es 2 Versionen davon. Die Draft-Version, die sollte schon soweit fertig sein, dass es euch selber gefällt. Die wird eben kurz vor Weihnachten abzugeben sein. Die endgültige Variante mit den eingearbeiteten Reviews sollte kurz vor dem Vortrag selber abgegeben werden. Wir kriegen die Terminliste weiter hinten nochmal. Zum Seminarvortrag selber. Wie sieht das aus? Ja. Genau. Erstmal, ihr kennt alle Vorlesungen, so wie sie hier von unseren Professoren gehalten werden. Ein Seminarvortrag ist keine solche Vorlesung. Das heißt, was Professoren hier oft machen, ist, dass sie sich das Anlegen eines expliziten Skripts sparen und stattdessen alles auf die Folien knallen. Das ist aber nicht der Sinn von eurem Vortrag. Also ihr habt ja eine direkte Ausarbeitung. Das heißt, ihr müsst nicht alles, was ihr sagt, auf den Folien haben. Im Gegenteil. Es geht eigentlich darum, eine Art Vortrag zu haben, eine Message, die ihr rüberbringen wollt, und eure Folien sollten sozusagen unterstützend angelegt sein, um die Dinge, die ihr in Worten nur sehr, sehr kompliziert rüberbringen könnt, also erleichternd darzustellen. Im Sinne von, dass ihr, wenn ihr ein Schaubild braucht, dass ihr sowas dann in die Folien knallt. Wenn ihr Demo-Code habt, dass ihr sowas in die Vorlesung in die Folien reinknallt. Und die eigentlichen Punkte, also die eigentliche Geschichte, die ihr sagen wollt, dass die eben nicht von Strichpunkt zu Strichpunkt auf der Folie zu finden sein sollte, sondern dass ihr wirklich auch was zu sagen habt und die Folie eben nur unterstützend auf das Ganze hinarbeitet. Ja, der Vortrag selber, ihr könnt, wenn ihr versuchen wollt, das wirklich also wenn ihr Wert auf diesen Faden legt, und das tun wir beim Bewerten des Ganzen natürlich auch, dann würde ich euch empfehlen, euch wirklich von diesen Kernaussagen hin durchzuhangeln zu diesem ganzen Vortrag. Das heißt, euch zuerst zu überlegen, was sind die Kernbotschaften, die ich haben will, und dann dazu legen, was brauche ich denn da alles an Background dazu, und dann sozusagen rückwärts die ganzen Folien zu machen. Und hinterher werdet ihr sehen, dass das dann wesentlich einfacher ist, da einen roten Faden reinzubringen, als wenn ihr wirklich sagt, so, ich brauche erstmal eine Titelseite, dann brauche ich eine Einleitung, und das wird von vorne her aufbaut. Weil da läuft ihr viel stärker Gefahr, dass ihr in irgendwelche Richtungen abdriftet, die gar nicht wirklich zu der Kernaussage führen. Genau. Folien eben zur Unterstützung eures Vortrags, das heißt als Ersatz vom Tafelbild. Ihr könnt manchmal das nutzen, um einen Überblick zu schaffen. Das sind immer diese beliebten Stichpunktlisten. Wenn ihr die ganze Zeit in eurem Vortrag steht und hier tap, 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 tap immer wieder einen weiteren Punkt hier aufblendet, dann habt ihr schon sehr, sehr stark den Folienaufbau mit dem, was ihr sprecht, verzahnt. Und das führt in vielen Fällen dazu, dass ihr nicht mehr frei erzählt, dass ihr nicht mehr euch Gedanken darüber macht, wie ihr irgendetwas erklären wollt. Und naja, das ist was, da muss man dann schon einen sehr, sehr gut designten Vortrag haben, damit der noch irgendwie halbwegs erträglich ist beim Anhören. Ja. Genau. Ja, Vortragstechnik wäre die Idee, dass man eben versucht, möglichst frei zu sprechen und nicht die ganzen Sätze, die man auf seinen Folien hat, abzulesen, sondern wirklich sich vorher Gedanken darüber macht. Man kann zum Beispiel, sieht man das öfter, mit irgendwelchen Kärtchen arbeiten am Anfang oder später sich dann eben ja anhand von seiner Argumentationsstruktur zu versuchen, einen freien Vortrag zu machen. Ja, es soll keine Sequenz von Einzelfolien sein, sondern eben eine komplette Geschichte sozusagen, so ein Storybogen muss es irgendwie geben, den ihr da aufspannt. Und ja, das ist dieses Prinzip mit dem roten Faden. Man kann solche Zusammenhänge schaffen, indem man zum Beispiel sowas wie eine Ursache und eine Wirkung macht, also wo man zuerst eine Fragestellung aufwirft und dann eine Antwort darauf gibt. Das ist eine typische Technik für das Ganze. Problemlösung, Ursache, Wirkung oder Alternativen zu dem, was man gerade gesagt hat, das sind solche Bindemittel, die man hat bei dem, was man erzählt. Und nicht einfach so einfach den Inhalt von der Folie runterbeten und sagen, ah, was haben wir als nächstes? Ja, dann ist das noch und dann ist das noch. Das ist was, da kommt halt auch keinerlei Idee rüber an den Zuhörer. Das sollte man möglichst weglassen. Ja, man sollte ein bisschen mit bedenken, was denn insgesamt als Vorwissen da ist und da nicht den Fehler macht man, dass man die Zuhörer komplett unterschätzt. Es sitzen ja auch mindestens zwei Leute drin, die eure Ausarbeitung gelesen haben, wenn nicht sogar noch drei mit eurem Betreuer. Das sind also auf jeden Fall schon mal Leute, die einen gewissen Kontext haben für das Ganze. Und auch so sind es ja alles Leute, die im selben Jahrgang sind wie ihr. Das heißt, sie haben eine ungefähr ähnliche Intelligenzleistung wie ihr. Also ihr braucht nicht für Idioten erklären. Ja. Ansonsten ja, gilt alles, was auch im normalen Gespräch gilt. Also Leute freuen sich, wenn man ab und zu mal anlächelt oder irgendwie sonstigen Emotionen zeigt und vielleicht auch nicht komplett vorne steht und sich hängen lässt und irgendwo gegen die Wand redet. Also das... Da gibt es immer gewisse Unterschiede, wenn man das Ganze aufbaut. Ja, vorhin habe ich vorher schon gesagt, die Idee ist bei so einem Vortrag eher vom gesprochenen Wort auszugehen, nicht vom geschriebenen, also wirklich sich zu überlegen, was will man denn eigentlich sagen und das dann auch entsprechend durchziehen und dann an den Stellen, wo man merkt, dass man beim Erklären in Nöte gerät, sich zu überlegen, ist das jetzt eine Stelle, an der ich möglicherweise besser durchkomme, wenn ich irgendetwas zeigen kann. An meinen Folien oder ob das irgendwie, ob ich da irgendwie ein Beispiel bringen kann und für ein Beispiel würde ich zum Beispiel an der Tafel dann zu lang brauchen, um das hinzuschlagen, dann ist das ein guter Punkt, was man dann auf die Folien bringen kann. Ja, genau. Bei den Folien aufpassen, dass die übersichtlich bleiben und kompakt bleiben. Also nichts ist schrecklicher, als wenn du jetzt hier eine Folie von 25 Zeilen Quellcode dahin bringst und die dann auch noch irgendwie länger als 80 Zeichen sind, da sieht überhaupt niemand mehr durch. Also dann lieber mehrere Folien bringen, wo man dann einfach das Größe drauf sieht oder die Stiftgröße entsprechend vergrößern und gerade bei diesen Riesenbeispielen sich überlegen, ob das wirklich eine gute Idee ist, das Beispiel dann zu zeigen, weil allein um so ein großes Beispiel zu erklären, braucht man in den meisten Fällen 5 bis 10 Minuten, was man beim 25-Minuten-Vortrag auch seltenst hat. Also dann sollte man vielleicht nochmal überlegen, ob man ein einfaches Beispiel für das Ganze vielleicht erarbeiten kann. Genau. Ja, kurz vor dem Vortrag, was solltet ihr beachtet haben? Ihr solltet mal auf jeden Fall als Backup eure Folien als PDF irgendwo auf dem Stift dabei haben, falls euer Laptop den Geist aufgibt oder sonstige technischen Probleme sind, habt ihr immer die Möglichkeit, dass dann der Betreuer dann seinen Laptop rauszieht und das dann darauf abspielen lässt. Wenn ihr euer eigenes Laptop verwenden wollt, dann bitte vorher testen. Das heißt, probiert es mal aus, wie das daheim am Bildschirm sich anschließen lässt. Probiert es mal hier aus, wir haben ja auch Beamer, wo man das anschließen kann, einfach damit ihr sicher seid, dass da nichts schief gehen kann. Und ja, passt auch ein bisschen mit den Auflösungen auf, das ist auch ein bisschen vertrackt. Das Einzige, was alle Beamer können, ist 1024x768. Das ist also was, woraufhin man seine Folien vielleicht tunen sollte. Ja, und das eben bitte vorher testen. Beim Vortrag selber haben wir schon gesagt, gibt es eine natürliche Grenze an dem, was ihr da in der Zeit überhaupt alles vorlesen könnt. Das heißt, ihr werdet im Schnitt mindestens 2 bis 3 Minuten pro Folie brauchen. Unter 2 Minuten ist es wirklich eine Dia-Show. Und in den Fällen ist die Frage, ob sie die Folie dann gebracht hat. Wenn sie kürzer als 2 Minuten da war, ist die Frage, ob die überhaupt lesbar war für die ganzen Leute. Das heißt, ja, das ist was man mindestens kalkulieren muss, wenn nicht mehr. Ihr solltet auf jeden Fall einen Probevortrag gemacht haben, weil wir werden beschränkte Zeit insgesamt haben an unserem Termin. Und wir werden das hart unterbrechen. Also wenn ihr 25 Minuten überschreitet, werdet ihr einfach abgebrochen an der Stelle. Und das ist auch was euch dann natürlich die Gelegenheit für euer Fazit raubt. Das ist immer schlecht dann insgesamt für die Bewertung hinterher. Ihr könnt, wenn ihr Angst habt, dass ihr die Zeit nicht genug füllen könnt, könnt ihr noch optionale Folien hinten dran machen. Auch wenn ihr zum Beispiel da fürchtet, dass irgendeine Frage ganz bestimmt kommt, könnt ihr schon mal vorbereitenderweise hinten in den Anhang eben nochmal weitere Folien reinmachen, wo ihr dann so Background-Sachen drauf habt. Das hat sich schon manchmal ausgezahlt, ist aber in vielen Fällen schon mehr, als man eigentlich wirklich braucht. Aber wie gesagt, um solchen Ängsten vorzubeugen, dass man da vorne steht und irgendwann nichts mehr zu erzählen hat, optionale Folien kann man da machen. Ja, insgesamt zur Organisation. An Literaturrecherche solltet ihr so früh wie möglich anfangen. In der zweiten Woche dann euch langsam an einem Treffen mit eurem Betreuer machen. Einzelne von euch hatten in der Vergangenheit oder in den letzten Tagen noch keinen Betreuer zugewiesen gehabt. Ich habe mittlerweile für alle Themen Betreuer eingeteilt. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr zu eurem Betreuer kommt, dann meldet euch nochmal bei mir, dann können wir das, gebe ich euch entsprechend die Kontaktdaten. Ja, ihr solltet Ende Oktober euch soweit Gedanken dazu gemacht haben, dass ihr am ersten Entwurf der Gliederung mal mit eurem Betreuer durchsprechen könnt. In den meisten Fällen tut es auch erstmal schon, wenn ihr diese Gliederung per Mail dann ihm oder ihr zukommen lasst. Ja, da wird es dann entsprechendes Feedback geben und eventuell wird dann nochmal gesagt, wenn ihr müsst da und da nochmal nachschauen, wie wäre es mit dem und dem oder das ist viel zu viel, so klappt das nicht oder es wird ein gewisses Feedback geben und wird sich da ein bisschen auseinandersetzen müssen mit seinem Betreuer. Im besten Fall wird es einfach abgenickt und geht durch. Und spätestens am 18. Dezember sollte dann die Draft-Ausarbeitung bei mir eingetroffen sein, weil ich werde das Ganze dann neu austeilen. Ab dem 19. Dezember geht dann nämlich die Review-Phase los. Bis zum 24. Dezember sollten diese Reviews dann entsprechend erstellt sein und auch wieder an mich zurückgeschickt worden sein, sodass ich das dann wieder neu verteilen kann. Bitte immer dran denken, ich werde in der Zeit mindestens 18 Mails kriegen, also in den meisten Fällen ist da noch ein bisschen Detailkram und das Ganze pro einzelner, also ich kriege halt doppelt so viel, weil es halt zwei Reviews sind pro Ding. Das heißt, immer ganz genau hinschreiben, Review von wem an wen. Das wäre sehr, sehr hilfreich beim Verteilen. Genau, die werden dann entsprechend am 24. Dezember, werde ich mich nochmal hinsetzen und die euch entsprechend zukommen lassen, sodass ihr dann über die Weihnachtsferien Zeit habt, eure Reviews einzuarbeiten in eure Ausarbeitungen und die dann am 16. Januar als Finalversion abzugeben. Gleichzeitig wird am 16. Januar auch die Fertigstellung von den Folien wichtig sein, weil das ist der Freitag vor dem 19. und da geht es dann los mit unserem Seminar. Wir haben hier 19. und 20. die Durchführung von unserem Seminar. Wir haben dazu Räume in der Innenstadt bekommen. Wir werden am 19. abends ein gesponsertes Dinner bekommen und das ist sozusagen, ja, wie man es bei solchen Konferenzen oft hat, sozusagen der Kaminabend nennt man das. Also das ist, also wenn man dann einfach gemeinsam zusammen noch was unternimmt, um dabei die Chance eben auch zu haben, sich nochmal über interessante Punkte zu unterhalten. Wir werden das Ganze stattfinden lassen beim Projektpartner, der sehr viel eben mit verschiedenen Programmiersprachen tut, die eben auch diese Forensik-Themen unterstützen werden beim Betreuen. Und da wird es einiges an interessanten Geschichten auch von deren Seite geben, was die eben so in ihrer Praxis erlebt haben und da kann man sich dann eben ganz nett zusammentun. Ja, die Durchführung selber ist dann natürlich, also da besteht dann Anwesenheitspflicht und es wird gerne gesehen, dass man da eben sich dann auch an den Diskussionen im Anschluss dann beteiligt. Ja, das ist glaube ich erstmal alles. Hier nochmal Überblick über die einzelnen Themen, aber ich sollte vielleicht vorher nochmal fragen, gibt es noch irgendwelche Fragen zu der Durchführung, die ich bisher nicht beantworten konnte? Oder nochmal vorweggenommen habe. Ja.
Werden die Folien online gestellt, dass man das nochmal einsehen kann?
Ja.
Ja. Auf der Webseite sind da andere Termine. Welche gelten denn, die auf der Folie oder die auf der Webseite?
Du meinst,
Ja, da steht 10.1. zum Beispiel für die endgültige Fassung.
Ja, da, nimm den 16. Also die hier. Die anderen sind noch vom letzten Jahr übernommen. Das muss ich angleichen. Ja. Prinzipiell könnt ihr mir auch zwischendrin noch Fragen stellen oder eurem Betreuer, aber ja. Es kann sein, dass ihr für euer spezielles Thema dann nochmal für die Ausarbeitung ein bisschen anders vorgehen müsst. Also das ist nicht überall immer gleich übertragbar auf jedes Thema, aber das muss man dann im Zweifelsfall direkt klären. Ja?
Und auf das Thema, was man jetzt hat, einfach drauf lossuchen oder soll man sich da erstmal mit dem Betreuer zusammensetzen?
Ich würde schon mal, bevor du den Betreuer besuchst, würde ich erstmal direkt versuchen, selber ein bisschen was zu finden, aber sehr bald sich mit dem Betreuer absprechen und schon mal präsentieren, wie man das Thema verstanden hat, was man denn dazu gefunden hat. Und in vielen Fällen kann er dir dann eben sagen, das reicht schon oder wie wäre es damit auch noch und hast du das mal angeschaut, so in die Richtung.
Ja. Ich hätte noch eine Frage, eher spezifischer Natur schon. Wie sind eigentlich die Sprachvorschläge zustande gekommen? Also die vorgeschlagenen Programmiersprachen, in denen dieser Aspekt möglicherweise relevant wäre für das Thema, was man ausarbeitet. Mhm.
Knappe Recherche meinerseits.
Knappe Recherche, in Ordnung.
Also das ist ein erster Punkt, um euch mal anhängen, um euch mal einen Griff ins Thema zu bringen. Es kann sein, dass es in anderen Sprachen teilweise besser zu sehen ist oder zu demonstrieren ist. Es ist nur, um euch mal so einen ersten Ansatz zu geben.
Weil ich hätte von dem Master-Seminar Punkt 2 optionale Typen, das wäre mein Thema scheinbar. Und ich habe mir dazu, also dort stand JavaScript, ECMAScript. Ja. Und entweder ich habe komplett falsch verstanden, worum es geht, oder, obwohl ich schon jahrelang mit JavaScript relativ viel programmiere, habe ich diesen Aspekt, den ich bearbeiten soll, in der Sprache bisher überhaupt nicht gesehen.
Machst du das? Oder habe ich das falsch im Kopf? Das ist dein... Ja. Also im Großen und Ganzen geht es da, wenn ich das richtig im Kopf habe, darum, dass du potenziell eben... mit weniger Typisierung auskommen kannst, indem du einfach nur diese Wahrgeschichten hernimmst. Und aber das gewisse Auswirkungen darauf hat, wie performant der Code dann eigentlich werden kann. Und du durch strengere Typisierung mehr Optimierungen vom Compiler und vom Laufzeitsystem provozieren kannst und dann insgesamt eben bessere Performance. Also das ist ein relativ spezielles Thema, hat sehr stark auch mit dem Asen Punkt,
Okay. Asen.js wäre eine andere Geschichte. Ich wollte jetzt gerade sagen, nichts, was in der Praxis eingesetzt wird, auf jeden Fall. Weil, ja, also zumindest nicht in der Browser-Praxis.
Asen wird eingesetzt in der Praxis.
Ja.
Aber prinzipiell in diese Richtung gibt es eben Möglichkeit, sich dann mit Typen und Nicht-Typisierung und wodurch der Geschwindigkeitszuwachs eigentlich zustande kommt, also warum will ich Typen oder warum eben nicht, das ist so der Punkt, worauf es da hinauskommt. Und da ist eben diese Richtung aus
dem JS. Allgemein kann also ich das Thema sehr gut anfreunden, deswegen wunderbar.
Ja. Aber klar, also solche Rückfragen sind wichtig, ja. Also auch sonst, wenn da irgendwelche Sachen nicht ganz klar sind, wie das gemeint ist. Ja. Wenn sonst die allgemeinen Fragen zu Ende sind, dann mache ich die Aufnahme aus, weil das brauchen wir jetzt, glaube ich, dann nicht mehr. Keine allgemeinen Sachen. Gut.